Velibor Čolić bei Alberto. Original erschienen bei Ljevak, Zagreb 2006. Übersetzung aus dem Kroatischen Alida Bremer. Narsej liegt zwischen drei Meeren und vier Bergen. Macht zusammen sieben. Aber dem kommt keine weitere Bedeutung zu, denn die Moschee der Stadt und die Kirche, Mutter Gottes des Heils, waren genauso hoch wie die Berge. Die, die jenen dritten Gott anbeten, lebten außerhalb der Stadt, deren Stein so weiß wie junger Käse war und deren Straßen von einem Berge aus wie Streifen auf einem Tigerfell aussahen. In den 91 Jahren des 20. Jahrhunderts war die Stadt dreimal heimgesucht worden. Das erste Mal von verseuchtem Wasser, in den frühen 50ern dann von einem bösen Feuer, das vom Volk das Feuer des heiligen Antonius aus der Wüste genannt wurde. Einige Bilder davon sind erhalten, andere hat das menschliche Gedächtnis ausgelöscht. Wo die Geschichte zu Ende geht, nimmt die Legende ihren Lauf. Und irgendwann im Frühling 1992 kamen dann die schrecklichen, ausgelassenen Armeen und brannten die schöne Stadt Narsej ohne ersichtlichen Grund bis auf die Grundmauern nieder. Die Architektur der Stadt war lebendig. Alle Straßen, so schrieb ein Reisender, fließen zu ihrem Herzen. Und das wechselt mindestens dreimal in der Woche seine Position. Keiner der Plätze war offiziell als Hauptplatz anerkannt. Die Menschen wählten Orte für Dichterdenkmäler aus und die Stadtverwaltung hörte auf sie. Viele besangen die Stadt. James Joyce, Borges und Pablo Neruda führte ihr Weg hierher. Sie hinterließen Geld, Handschriften und Gedenktafeln in jenem schmalen Labyrinth aus Straßen, die zur Kirche Mutter Gottes des Heils führen. Die ersten Erwähnungen stammen aus dem 15. Jahrhundert, als ein Kalligraph, ansonsten Zöllner von Beruf, ganz entzückt vermerkte: »Ich folgte dem Weg einer für immer gefallenen Sternschnuppe und entdeckte dort, wo die Zitronen blühen, dass zwischen Sonne und Süden Narsej liegt.« Anderen Quellen zufolge hatte Fernando Pessoa dem Folgendes zugefügt, als er den Hafen von Narsej erblickte: »O a minha bonita patria reencontrada.« Der letzte Dichter der Stadt war Österreicher. Ein schwerer Säufer und Gelegenheitsphilosoph, wie alle Lungenkranken. Sein Name war Wolk, und er pflegte zu sagen, dass er für jeden Vers und jedes Gedicht seine Seele dreimal dem Teufel verkaufen musste. Die Stadt duldete keine Fahnen, auch keine Feierlichkeiten, nichts dergleichen. Ihr Südtor trug die Inschrift Libertas, das Nordtor Auf Wiedersehen. Darin bestand die ganze Philosophie des in ihr stattfindenden Lebens. Die Zeit in Narsej begann morgens um 5 und endete in den ersten drei Morgenstunden des darauffolgenden Tages. An die 2 Stunden, die übrig blieben, konnte sich niemand erinnern, nur Wolks Clique. Aber das waren Säufer und Spinner, so dass ihre Aussagen keinen Pfifferling wert waren. Der Tag in der Stadt begann also um 5 Uhr morgens, wenn der Kaffee geröstet und der Teig für das Brot geknetet wurden. Wenn die Männer von der Straßenreinigung mit Wasser und Milch die samtenen Spuren der Nacht von den verschlafenen Straßen entfernten. Normalerweise erschien dann der Stadtengel Hesekiel, der schlaftrunken nach dem Tor der Kirche suchte, von der er herabgestiegen war. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich um einen merkwürdigen, hässlichen und vertrottelten Cherubin handelte, der längst von Gott und den Menschen vergessen worden war, in dieser Stadt aller Grenzen. Hesekiel, so pflegte Wolk zu sagen, hat Flügel, die traurig wie Elefantenohren sind. Diese Flügel, lachte Hesekiel, werden dich eines Tages teuer zu stehen kommen. Auf den Engel folgten immer Polizisten auf, dann die dritte Schicht Säufer, und schließlich öffnete die ganze Stadt die Augen, begleitet vom Gesang des Muizins und vom Klang der Kirchenglocken. In Narsej gab es 3 Sorten von Bewohnern, solche, die sich mittags erst hinlegen, solche, die mittags erst aufwachen und schließlich die, die nie schlafen. Es war eine gesunde Stadt, in der Hochzeiten eine Woche dauerten und portugiesische und spanische Seemänner zur Gitarrenmusik von Sternen und der Heimat sangen. Die Stadt hatte 4 Bahnhöfe, Ost, West, Nord, Das Meer befand sich im Süden, und den Edgar Allan Poe Bahnhof, in dessen Nähe, direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, in der Kneipe von Alberto, sich unsere Geschichten abspielen. Unser wundersames Inventar aus Geistern und Schatten. Man kam auf dem Land-, Luft- oder Seeweg in die Stadt, und man verließ sie auf demselben Weg, aber nie hatte ein Abschied von Marseille endgültigen Charakter. Es war nie für immer. Die, die weggingen, kamen zurück, und eine beachtliche Anzahl blieb gleich für immer in der Stadt. Man erzählte sich, dass das menschliche Wort hier anders klinge und dass die Wände jedes Wort in eine Sprache der Wahrheit und des Herzens übersetzten. Man erzählte sich von einem polierten, uralten Stein, der die Fähigkeit besäße, sich zu erinnern, und dass hier jeder den Vogel der Jugend finden könne, seinen Familienstammbaum, denn die Stadt war auf Erde erbaut, die das Blut derer trank, die traurig und einsam starben. Wolk. Wolk war praktizierender Katholik, Taschendieb und schwerer Alkoholiker. Mit einer nur Träumern und Taugenichtsen eigenen Leichtigkeit bewegte er sich durch die Bars Europas, immer in einen schwarzen Anzug mit einem roten Halstuch aus schwerer Seide gekleidet. Stets trug er in seiner Tasche ein riesiges Messer und ein Kreuz. Er beherrschte neben 7 Sprachen auch noch die uns völlig fremde Gestik, die nur Profi-Pokerspieler, Stricher und Diebe beherrschen. Es kursierte das Gerücht, er hätte einen Menschen umgebracht, wozu Wolk nur mit den Schultern zuckte und sagte, »Das habe ich nicht, aber verlasst euch nicht drauf.« Er heiratete. 2-mal hintereinander heiratete er dieselbe Frau, das 3. Mal eine Schwedin, um schließlich, wie alle Philosophen, als überzeugter Single zu enden. »Wenn es gut wäre, eine Frau zu haben«, spekulierte er, »dann würde der liebe Gott nicht allein leben.« Wolk mochte sein Geburtsland Österreich nicht. »Wie traurig Wien ist«, sagte er gelegentlich, »ein so großes Kaiserreich zusammengeschrumpft auf eine einzige Stadt.« Seine Träume zielten nur in eine einzige Richtung, nach Süden. Als er bei uns in Marseille auftauchte, hatte er einen schäbigen Koffer dabei, dessen doppelter Boden mit Designerdrogen, amerikanischen Träumen und einem Plastik-Jesus gefüllt war. Er hatte 2 Hemden. Ein schwarzes mit russischem Stehkragen, das er sonntags zur Messe trug, und ein 2. rotes, auf das die Weiber abfuhren. An der linken Hand trug er einen goldenen Siegelring mit einer Rose und einer Schlange, an der rechten eine Uhr, die statt der Zeit die Himmelsrichtungen anzeigte. »Von wegen Kompass«, sagte Wolk, »jetzt ist es Punktviertel nach Norden.« Auf seiner Brust prangten 2 Narbengeflechte, Überreste einer Messerstecherei neben griechischen Miniaturen. »Wenn du in Spanien bist«, so riet er uns, »mach beim Schlafen immer nur ein Auge zu. Und wenn du dich in niederländischen Häfen rumtreibst, solltest du mindestens 2 Madonnen bei dir haben. Vor allem die aus Livorno. Dann noch eine Pistole und etwas Cash. In Griechenland dagegen sollte Gott dein Onkel sein.« Er war bunt wie ein Bilderbuch. Dabei erwähnen wir hier nur einige seiner Tattoos. Ein Pik Ass, eine schwarze Katze, Freitag der 13. und eine Leiter, um Verwünschungen abzuhalten. Ein unvollendetes Dostojewski-Zitat und links unter dem Herzen die hässliche Rattenvisage von Keith Richards. Einmal sagte ich, dass sein Richards wie Tito aussehe. »Wie wer?« blaffte Wolk zurück. »Meinst du die Schwuchtel von den Beatles?« Wolk erlaubte niemandem, ihn zu berühren. Er konnte Hände schütteln, Schulter klopfen und diesen Firlefanz eben nicht leiden. »Nur die Hand einer Frau«, verkündete er. »Ein Mann darf mich nur bei einer Schlägerei anfassen.« Wenn dann einer der Säufer darauf bestand, machte Wolk ernst. Er drückte seine unvermeidbare Gitarre aus und krempelte die Ärmel hoch. »Pass auf, dass du den Bären nicht reizt, Bruder, sonst wirst du verheizt.« Man sagt, er sei schon mal tot gewesen. Darüber lacht Wolk nur und sagt, ja, das stimmt, aber das war in Schweden vor 10 Jahren. Und wie ihr wisst, zählt der Tod in entwickelten Ländern nicht. Er war Weltmeister in Erdkunde mit dem Spezialgebiet Hauptstädte. Der letzte Hirnrest, der mir geblieben ist, jammerte er oft, ist vollgestopft mit Unsinn. Meistens rief dann Alberto von der anderen Seite des Tresens ganz laut »Zaire, Burkina Faso« oder so. Und Volk antwortete »Du redest Stuss, Kleiner, Kinshasa«. Volk gehörte zu denen, die immer wieder dieselben Stories erzählen. Er hatte drei davon. In der ersten ging's darum, wie er mal mit Billy Clinton gesoffen hatte. In der zweiten, wie er versehentlich mit Lady Di im selben Bett gelandet war. Hätte ich's gewusst, hätte ich's nicht getan. Ich schwör's bei meinem Leben. Ich hätt's wegen Charles nicht getan. Die dritte spielte immer an einem Strand, nur die Städte wechselten. Mal war es Rimini, mal Ibiza, manchmal sogar Miami. Verkatert, nackt und komplett mit Tattoos übersät, lag er da und schlief, als eine Frau zu ihm kam und sagte, »Entschuldigen Sie, mein Herr, könnten Sie sich bitte umdrehen? Meine Tochter möchte auch die andere Seite noch lesen.« Natürlich kannte er alle Tricks der Hütchenspieler, wusste, wie man jemanden unbemerkt die Uhr abstreifte, warum Bier gut für die Nieren ist, welche die harmlosesten Kneste waren und er kannte einige wunderschöne Legenden von, wie er es aussprach, »Valhalla«. »Da oben ist das«, deutete Volk mit der Hand an, »schrecklich weit oben, dort, wo nur die wilden Flamingos hinkommen, dort, weit weg und hoch in der ewigen Kälte, dort, wo die Seelen der verstorbenen Mörder und Krieger hinziehen.« Als er letztes Jahr ins Krankenhaus musste, brachte das die untätigen übrigen Säufer zum Philosophieren. Nicht unser Volk hatte Krebs bekommen, nein, nein, der arme Lungenkrebs hatte unseren Volk bekommen. Wir besuchten ihn und brachten ihm Kippenrationen, eiskalten Wodka und kyrillische Kreuzworträtsel. »Sehr gut«, lachte Volk. »Ich hatte schon Angst, dass ihr mir Apfelsinen unterjubeln wollt.« Abgemagert und verändert verließ er mit seinem Sakko über der Schulter das Krankenhaus. Django Reinhardt, gefühlvolle Gershwin-Balladen und andere Melodien pfeifend, die unter Verbrechern beliebt waren. Er vergeudete seine Zeit jetzt nicht mehr mit Weibergetränken, sondern bestellte auf seinem Posten an Albertos Tresen mit traurigen Seufzern geschmuggelten Sprit, fragwürdigen Whisky und noch fragwürdigeren Cognac, der das Hirn in einen glühenden, schmerzenden Ball verwandelte. Nur manchmal, wenn eine schöne Frau vorbeilief oder sich im Radio zufällig die Stones durchsetzten, in diesen kurzen Momenten blitzte in seinen Augen der goldene Glanz seiner Urahnen auf, der österreichisch-ungarischen Weiberhelden und Charmeure, dubiosen Heiligen und Unteroffiziere. In solchen Momenten sagte Volk, »Wenn ich fortgehe, werde ich unerwartet in Gestalt eines Vogels zurückkommen.« Am Tag seiner Beerdigung organisierte unser Freund Swan, dass man für ihn Deutschland, Deutschland über alles spielte, und ich sagte, »Erzähl doch keinen Scheiß, in einer Woche ist er wieder da.« Alberto, der Kneiper, erklärte, »Und wenn er 100-mal zurückkommt, ich bediene keine Möwen.« Als er dann zurückkam, trug er tatsächlich Federn in den Ohren und Lindenblüten unter den Achseln. Die Linde ist bekanntlich der heilige Baum der Slawen. »Den fünften Cognac, Alberto«, sagte er, während er die Ellbogen auf den Tresen abstützte. »Gib mir gleich den fünften Cognac. Die ersten vier fallen mir immer etwas schwer.« Swan. »Kann mal jemand kurz auf meinen Geldbeutel aufpassen?«, fragte Swan immer nach dem dritten Bier, und das aus einem ganz einfachen Grund. Er war Epileptiker. »Das letzte Mal, als ich einen Anfall hatte, hat man mich bis auf die Unterhose ausgenommen.« Swan war einer der seltenen Penner, die zwar ein Haus haben, aber selten darin schlafen. Im Frühling 1976, bei Swan begannen alle wichtigen Dinge irgendwann im Frühling, habe ich meinen Schlüssel verloren und ich habe keinen Bock, einen neuen machen zu lassen. Außerdem hielt er sich todernst für den größten Cognac-Experten der Welt. Obwohl er ein waschechter Franzose aus dem Elsass war, wachte Swan an jedem ungeraden Wochentag, nach seiner Rechnung immer donnerstags, als Schwarzer auf. Das, log er uns vor, ist seit diesem Frühling in New York so. »Ach Quatsch, New York«, warf Volk schlecht gelaunt ein, »Bruder, das kommt von der Leber.« Swan war ein Zeitreisender. Mit uns teilte er nur die Zeit. Räumlich gesehen war Swan immer sehr weit von uns entfernt. Einmal wollte er sogar wie ein fernöstlicher Asket an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein. Bei den Bullen kam er mit der Story natürlich nicht durch und landete doch im Knast. Er beherrschte die stumme Sprache der Schlangen und Vögel sowie ein mysteriöses Mantra, das man dreimal hintereinander aufsagen musste, um sich vor allem Unglück und jeder Krankheit zu schützen. Das, Bruder, musste ich lernen, denn meine erste Frau war eine Schlange, sagte er manchmal nachdenklich. Klein wie ein Zwerg hatte Swan die wunderbaren Augen von Kindern und Trinkern und auf der linken Wange eine merkwürdige weiße Narbe, die vom Ohr hinunter bis in seinen sinnlichen Mundwinkel floss, so, als würde er sie trinken. »Das ist eine Signatur«, erklärte er. »In Marrakesch macht man das mit der Rasierklinge.« Das Merkwürdigste an ihm waren seine Ohren. Zwei riesige, beinahe durchsichtige Kohlblätter, die seine Glatze wie einen Heiligenschein umrahmten. Im Viertel hieß es, beim Duschen würden seine Schultern nie nass. Von seinen unzähligen Jobs erzählte er am liebsten, wie er Anfang der 60er als Double beim Film gearbeitet hatte. »Niemand, Bruder«, rief er laut, »konnte so sterben wie ich. Ich konnte so gut zusammenbrechen, Bruder, dass Clint Eastwood mich einmal vor lauter Vergnügen zweimal erschossen hat.« Eine Zeit lang verkaufte er arabische Tapes mit arabischer Musik, aber die Erfindung der CDs ließ seine Einnahmequelle für immer versiegen. Dann folgte er mit den Fischern der hellen Spur der Thunfische und der Muscheln bis an die irische Küste, um von dort zitternd wie ein Reh und grau vor Angst zurückzukommen. »Woher sollte ich wissen, dass ich nicht schwimmen kann? Ich hab's doch nie probiert.« Technik beherrschte er meisterhaft, aber leider nur Technik aus Vorkriegszeiten. Seit es Computerchips gibt, taugt die Musik im Radio nichts mehr. Er war immer in Bewegung, als hätte er einen Vogel in der Tasche. Wie auf heißen Kohlen hing er unruhig am Tresen rum. So verschliss er sein Leben zwischen Straßburg, seiner Geburtsstadt, und Brest, gejagt von der Polizei und ungemütlichen Nordwinden, zwischen Delirium tremens und deprimierenden französischen Provinzkäffern, ungezählten Pariser Bahnhöfen und tränenreichen Nachmittagen im norddeutschen Bremen und epileptischen Anfällen, die ihn zu den Heiligen und Verrückten aus der russischen Literatur machten. Eine von seinen grausamen Geschichten erzählte er nie zu Ende. »Auschwitz«, sagte er, »wisst ihr, Kinder, überhaupt, was für eine Hölle Auschwitz war?« »Keine Ahnung«, antworteten wir. »Euch ist nicht zu helfen«, sagte Swan dann. An seiner linken Hand fehlten zwei Finger, aber er verbarg es so geschickt, dass man tagelang mit ihm saufen konnte, bevor man es merkte. »Woher hast du das?«, fragte ich ihn einmal in Erwartung einer weiteren exotischen Lügengeschichte im Stil von »Die Dealer in Kalkutta machen das so, Bruder«. Doch dieses Mal schwieg er, schielte wie zum ersten Mal auf seine Hand, räusperte sich und sagte dann: »Meinst du meine Finger? Ach, das ist gar nichts. Das habe ich seit meiner Geburt.« Wie Sie sicher bemerkt haben, nannte Swan alle Menschen Bruder. »Das«, verteidigte er sich, »werd ich seit diesem Frühling im Knast nicht mehr los.« Uns störte es nicht. Wir machten uns darüber lustig. Nur Alberto protestierte erfolglos dagegen. »Der Gast hat immer recht«, sagte er, »aber du, Swan, du bist ehrlich gesagt kein besonderer Gast. Hör also mit diesem scheiß Bruder auf.« Swan behauptete, er wäre im Algerienkrieg gewesen und dort zweimal verreckt und dreimal verwundet worden. Immer, wenn ein Neuer dabei war und ihm widersprach, die anderen wussten ja Bescheid, »Was soll der Mist?«, antwortete Swan, »Junge, was weißt du schon vom Krieg?« Er gab nichts auf die Zeit. Zeit bedeutete ihm nichts. In seinen Erzählungen war er der Chronist des Jahrhunderts, dessen Zeremonienmeister, Rasputin, ein ungeladener Zeuge, ein krankhafter Lügner, der dem Zerfall von Königreichen, Weltkriegen und Hinrichtungen, bei denen kaiserliche Köpfe rollten, beiwohnte. Seine verrückteste Story, wie die meisten ohne Ende, ging darum, wie er 1945 Hitlers Bunker bombardiert hatte. »Es war im Frühling 45«, begann er immer und trank dabei feierlich sein Bier aus, »ich hänge so vor meinem Haus rum und plötzlich, puff, steht Onkel Churchill höchstpersönlich vor meiner Tür. »Guten Tag, guten Tag, was gibt's?« »Ach, nichts weiter, scheiß drauf«, sagte Churchill, »Hitler verarscht uns mit seinem Bunker.« »Man sollte ihn bombardieren«, sage ich. »Tja, könntest du das für uns tun?«, fragt Churchill. »Was soll's, Bruder? Ich also los nach London. Ich hocke mich ohne Co-Pilot in diesem Bomber und dann ab in Richtung Berlin. Der Deutsche schießt wie bekloppt und ich, was soll's, Bruder, mit meiner Maschine direkt nach unten aufs Ziel zu. Der Deutsche ballert und ballert. Er schießt mir den linken Flügel ab, ich weiter aufs Ziel zu. Er schießt mir den rechten Flügel ab, ich einfach weiter. Er zerballert mir das Heck, aber ich eiskalt auf Adolfs Bunker. Und in dem Moment, als... Also wenn du jetzt, mischte sich Wolk hier immer ein, wenn du, mein Lieber, jetzt nicht drauf gehst, dann weiß ich wirklich nicht wann. Am ersten Abend nach dem Krieg, erzählte Wolk, hat Swan sich volllaufen lassen und ist zum ersten Mal nach all den Jahren zum Schlafen nach Hause gegangen. Als er am nächsten Morgen aufwachte, entdeckte er, dass er tot war. Gilles Heuschrecke. Gilles verfügte über die Klarsicht und den Schwachsinn von Ex-Junkies. Er war unendlich hässlich wie eine indische Gottheit oder der Stadtengel Hesekiel und schien über verschiedene Gesichter zu verfügen, mit den herausquellenden Augen eines Wahnsinnigen und schneeweißem, ein wenig schäbigen Schnurrbart ging Gilles im künstlichen Kneipenlicht glatt als Edgar Allan Poe für Arme durch. Ein andermal erinnerte er an Baudelaire und manchmal trug er Ernest Hemingways weinseliges Grinsen. Jeden Abend kam er aus seiner Berghöhle hervor und bestellte, nach der immer gleichen Begrüßung »Hey, Suffköppe, wie geht's?« an der Theke den billigsten schweren Rotwein La Piquette. Seine vielen Spitznamen trug er wie Orden an der Brust, aber am ehesten reagierte er auf Heuschrecke. Gilles sprach nicht, er summte die ganze Zeit sinnloses Zeug vor sich hin. »Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Dreht euch nicht um, denn der Plumpsack geht rum.« Von allen Geistern verlassen, unberechenbar, ein chronischer Idiot, mit einem Gehirn klein wie eine Kinderfaust, hatte er das Gesicht eines erfrorenen Zombies und abwesende, leere Bewegungen wie jemand, der nicht mehr unter uns weilt. Dreimal am Tag kam sein Wahnsinn durch. Seine ständigen Filmrisse flickte er anschließend in surrealistischen Collagen wieder zusammen. Er hatte eine Stimme wie Tom Waits, geschwollene Venen und eine aggressive Haltung wie alle, die im Leben nichts mehr zu verlieren haben. Die Stadt hatte ihn nie vollständig zähmen können. Und Gilles zog ständig wilde und leicht perverse Sachen durch, die ihn nach und nach zu einem Kauz machten, der Ruhe und jede Alltagsstruktur auch nur im Schein ablehnte. Er lebte sorglos, löste Kreuzworträtsel, soff und sang kehlig traurige belgische Balladen, in denen die Melancholie der Arbeitersiedlungen seiner Geburtsstadt Ostende lag. Er war der größte Penner der Stadt, eine komische Gestalt mit einem Vogel unter dem Hut, und um seinen obligatorischen Wintermantel band er schmale Kellnerkrawatten, bunte Schuhbänder und ein farbiges, angeblich peruanisches Schäfertuch. »Zieh dich im Sommer gut an«, pflegte Gilles zu sagen, »im Winter mach, was du willst.« »Wenn man ihn einmal ordentlich waschen würde«, stellte Wolk fest, »wäre Gilles ein wunderbar verpacktes Weihnachtsgeschenk.«